Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Es geht in dieser Fazit-Ausgabe unter anderem zu den Filmfestspielen nach Cannes, wo sich derzeit unzählige Stars auf dem roten Teppich blicken lassen. Heute zum Beispiel Harrison Ford, der überraschend mit einer Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, bei der Premiere des neuen Indiana Jones Films. Für sein Lebenswerk wird auch der Architekt Demos Mvoko ausgezeichnet, und zwar mit dem Goldenen Löwen bei der Architekturbiennale in Venedig, allerdings erst am Samstag. Was uns zum Schweizer Comicverlag Edition Moderne führt, denn auch dieser Verlag wurde schon gekürt, steht aber momentan finanziell ganz bedenklich da. Wie das Aus verhindert werden soll, erklärt eine der Geschäftsführerinnen hier bei Fazit im Interview. Am Nachmittag wurde auch bekannt, dass der Schauspieler Helmut Berger gestorben ist, der Mann, den Luchino Visconti berühmt machte und über dessen Tod er nie so richtig hinwegkam. Wir erinnern gleich an ihn.
Die deutsche Presse ist so gegen mich, weil verschiedene Journalisten gemein und bösartig drüber geschrieben haben, dass ich nur nackt abends und so dieser blöde Quatsch. Sollen denken, was sie wollen, das geht mich nichts an. Wenn ich eine Orgie mache, soll mich verkommen vorkommen, nächsten Tag, warum? Ich mache es mit Spaß, ich habe Spaß dran. Ich rechtfertige alles. Was ist die Moral? Erklär mir das, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Moral ist, tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was Unmoral ist.
Ja, zu Helmut Bergers Leben gehörten diese Fragen nach der Moral dazu. Fragen, die andere sich erlaubten zu stellen. Sein Lebenswandel wurde von der Klatschpresse begleitet. In späten Jahren machte er auch nicht vor der Teilnahme am Dschungelcamp Halt, suchte die Öffentlichkeit, produzierte Skandale, sodass man sich an diesen Visconti-Berger bewusst erinnern musste, den schönen jungen Mann in Filmen wie Die Verdammten oder Gewalt und Leidenschaft oder zusammen mit Romy Schneider Ludwig II. Visconti war sein Entdecker, seine große Liebe, und mit seinem Tod begann auch der Abstieg. Jetzt ist Helmut Berger im Alter von 78 Jahren gestorben. Unser Filmkritiker Peter Klaus ist zugeschaltet. Lassen Sie uns zunächst über die wichtigsten Filme sprechen. Da war neben den Visconti-Filmen ja zum Beispiel auch noch das Bildnis des Dorian Gray. Was machte die Rollen des Helmut Berger denn aus, Peter Klaus?
Die guten Rollen macht er aus, und die beste hat er sicherlich unter Vittorio De Sica in dem dann mit dem Oscar prämierten Film Die Gärten der Vinci-Contini gespielt, 1970, als Alberto Vinci-Contini. Die guten Rollen machten aus, dass er eine Innerlichkeit nach außen tragen konnte, auf frappierende Art und Weise. Der musste nicht groß was tun, man schaute scheinbar in die Charaktere, die er verkörpert hat, sofort dann hinein. Er hat mich als Zuschauerin, als Zuschauer an die Hand genommen und in diese, ja, oft sehr flirrende, in anderen Filmen, in Die Gärten der Vinci-Contini, sehr dramatischen Welten der Figuren hineingeführt. Es machte aus, dass ihn immer wieder gereizt hat, mit Geschlechterrollen zu spielen, sie in Frage zu stellen. Und es gibt ein berühmtes Bonmot von Billy Wilder, nachdem Helmut Berger in Die Verdammten eine grandiose Marlene Dietrich-Parodie abgeliefert hat, hat Billy Wilder gesagt, Regisseur von Manche mögen's heiß oder Avanti, Avanti, außer Helmut Berger gibt es heutzutage keine interessanten Frauen mehr. Und das durfte man als Kompliment nehmen. Er war ein Vorreiter der sexuellen Befreiung. Und was wir da eben gehört haben, ich kenne keine Moral, ich kenne keine Unmoral, das war eine Lust für ihn dann außerhalb der Rollenwelt, außerhalb der Schauspielwelt, die er sehr, sehr ernst genommen hat. Der Mann war auch ein Arbeitstier. Es war ein Spiel, nach außen hin zu provozieren. Auch das konnte er.
Man hat Herr Helmut Berger ja häufig unterstellt, was man eigentlich eben sonst, wo Sie von den Frauen gesprochen haben, nur Schauspielerinnen unterstellt hat, dass er nämlich einfach nur gut aussieht und gar nicht spielen kann. Insofern ja auch ein Ausnahmeurteil, oder?
Das ist totaler Quatsch. Erinnern wir uns an einen Film, da hat er neben der Oscar-Preisträgerin Glenda Jackson gespielt. Der Regisseur war kein geringerer als Joseph Losey. The Romantic English Woman 1975. Der Film war damals das, was wir heute Kulten nennen. Und Komödie spielen ist das Schwerste überhaupt. Wer kein guter Schauspieler ist, kann keine Komödie spielen. Und er konnte das auch. An der Seite von Elizabeth Taylor hat er geglänzt. Ich glaube, viele Leute haben ihm seine Schönheit übel genommen und ihm damit unterstellt, er könne nicht spielen. Ja, dieser Mann hat sich geliebt, sich selbst geliebt über alles und die Tatsache geliebt, dass ihn die Kamera geliebt hat. Aber darauf hat er sich nicht ausgeruht. Der hat hart gearbeitet und ich habe ihm geglaubt, wenn er erzählt hat, dass Visconti bei den Dreharbeiten zu Die Verdammten 1968, 69 sämtliche Mitwirkenden wirklich an den Rand ihrer Möglichkeiten gebracht hat, weil er alles von ihnen verlangt hat.
Was war das Verhältnis zwischen Visconti und ihm, beziehungsweise was sah er in Berger, dieser Visconti?
Visconti sah in Berger so etwas wie eine Skulptur, die er formen konnte. Er sah in ihm das Medium und seine Visionen, sein sich auseinandersetzen mit der spätbürgerlichen Welt in Filmen bannen zu können. Und da ist sicherlich der wichtigste Film von 1974 Gewalt und Leidenschaft. Helmut Berger an der Seite von Burt Lancaster als sehr zwielichtige Gestalt. Hat er was mit Terroristen zu tun? Ja oder nein? Auch erotisch, zwielichtig. Und das war dann wohl auch eine Auseinandersetzung der eigenen Beziehung von Visconti zu Berger. Ich glaube, auch in dieser Hinsicht darf man den Film deuten. Die Unsicherheit des reichen alten Mannes gegenüber diesem jungen, schönen, der schon aus einer anderen Welt kommt, aus der Moderne.
Mhm. Die Klatschpresse hatte in ihm jahrzehntelang ein Opfer gefunden. Er selbst machte sich aber schon auch zum Opfer. Hat dieser steile Erfolg der frühen Jahre ihn einfach überfordert?
Nein, ich glaube, die Tatsache, dass er von der Familie Viscontis, nachdem Visconti gestorben war, ja, rausgeschmissen wurde. Er kam auf die Insel Ischia, da haben die beiden ja gewohnt. Man kann dieses Schloss noch heutzutage besichtigen, wo beispielsweise mal für die Callas eben über Nacht eine Bühne aufgebaut wurde, damit sie dort zwei Lieder trällern konnte. Und als er von Viscontis Tod erfahren hat und nach Neapel gefahren ist und übergesetzt hat, kam er da an und da waren die Schlösser ausgewechselt. Und als er dann reinkam, waren die Bilder von den Wänden und das Testament wurde angefochten. Er wurde richtig rausgeschmissen, weil die Familie, diese berühmte altadlige italienische Familie, mit dem Freiheitsdrang und mit dem Leben von Visconti nicht einverstanden war. Es war die Zeit der Menschen, die gesagt haben, ich kümmere mich hier nicht um die Normen, ich lebe mein Leben, sehr schnell ausgegrenzt worden. Ich glaube, daran ist er vor allem zerbrochen. Und dann, ja, dann ist er dem Erfolg hinterhergejagt. Ich habe ihn allerdings mal kennengelernt. Das war 1993, also vor genau 30 Jahren. Da kam ein fantastischer Film mit ihm heraus. Ludwig 1881 von den Brüdern Dubini lief in Locarno auf dem Internationalen Filmfestival. Helmut Berger war da mit einem Bein, das eingegipst war, weil er einen Unfall hatte. Und über dieses Bein bin ich mal gestolpert und wurde von ihm zu einem Glas Sekt eingeladen, das er dann nicht bezahlen konnte. Das habe ich dann bezahlt. Und wir sind uns noch ein paar Mal über den Weg gehumpelt. Und ich habe einen ganz reizenden, charmanten, ja, auch narzisstischen Mann kennengelernt. Aber wenn man sich mit ihm hingesetzt hat, ihm zugehört hat und er gemerkt hat, man nimmt ihn ernst und all diese Klatschgeschichten interessieren einen nicht und man begreift, dass er da auch vieles für die Öffentlichkeit inszeniert hat, um weiter in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, dann war das ein sehr liebenswerter und erstaunlich bäuerlich wirkender Mensch. Ich hätte sicherlich nicht mit ihm über physikalische, medizinische oder sonst wie wissenschaftliche Fragen diskutieren wollen, aber über das Leben konnte man großartig mit ihm reden. Er war ein Mann von großer Weisheit, der das schöne Motto hatte, ich lebe so, wie ich will und ich lasse anderen so leben, wie sie leben wollen. Wenn niemand jemand anderem wehtut, ist das doch in Ordnung und da kann ich mich nur anschließen.
Peter Klaus über den verstorbenen Schauspieler Helmut Berger. In Cannes war Helmut Berger dann 2014 nochmal auf dem roten Teppich zu sehen bei der Weltpremiere von Saint Laurent. Er spielte da den Modedesigner in dessen ja auch traurigen letzten Lebensjahren, auch eine Rolle, die mit seinem eigenen Leben verwandt war. Und nach Cannes schauen wir jetzt zu den Filmfestspielen, bei denen die ersten großen Premieren liefen. Manchmal ist dann auch für Journalisten erst am nächsten Tag ein Reinkommen möglich, so wie bei Indiana Jones heute, Patrick Welinski. Aber über Anselm sollten wir schon noch mal kurz sprechen. Gestern bei Fazit in den Filmen der Woche vorgestellt. Wie war Ihr Eindruck von diesem 3D-Film von Wim Wenders? Das ist ja vermutlich mehr als ein klassisches Künstlerporträt.
Ja, und auch gleichzeitig wieder nicht. Also wenn Wenders nähert sich seinem guten Freund und Bekannten Anselm Kiefer erstmal mit dem Auge eines, ja, guten Freundes, muss man sagen. Er beobachtet ihn zunächst beim Arbeiten, bei diesen Riesenateliers in Frankreich. Dazu muss man wissen, Anselm Kiefer lebt seit vielen Jahren schon in Frankreich und arbeitet vor allem dort. Und er fährt mit ihm Fahrrad durch diese Ateliers, guckt sich diese Riesenkunstwerke an und befragt ihn immer wieder, eigentlich nicht nur zu seinem Leben, sondern zu seinem Verhältnis zu Deutschland. Denn eigentlich ist Amseln weniger ein Porträt eines Künstlers und seiner Kunst. Eigentlich ist das eine Frage von Wim Wenders an seinen Freund so, wie hast du dich mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt? Und da wird der Film wirklich sehr spannend, weil Wim Wenders sucht auch Zeitdokumente raus, Kinderfotos, Kindervideos auch von Anselm Kiefer, der ja wirklich von der kleinsten Jugend an sich irgendwie mit dem Erbe des Nationalsozialismus auseinandersetzen musste, hat man das Gefühl. Ist ja ein Getriebener, der bis heute, wir haben es ja gerade gehört, nicht erlaubt, dass man irgendwie Kunst als etwas Leichtes empfindet, sondern es muss eine Auseinandersetzung sein mit den Dämonen der Vergangenheit. Und für Anselm Kiefer war das ja die deutsche Geschichte zwischen der 33 und 45.
Ja, und diese Kunst ist ja auch alles andere als leicht. Sie ist düster, hat riesige Ausmaße. Was passiert denn, wenn diese Kunst in 3D gefilmt wird?
Sie wird, ehrlich gesagt, noch immersiver für uns. Also jeder, der Anselm Kiefer Kunst gesehen hat, hat ja sowieso eine Vorstellung von 3D, ne? Die Materialien, die einen auch anspringen. Aber Wim Wenders filmt immer aus einer gewissen Distanz. Zum einen erzeugt er auf der eigentlich schon großen Leinwand noch mehr das Gefühl von Größe und Tiefe. Also man bekommt auch im Kino wirklich ein Gefühl davon, wie groß diese Werke sind. Auf der anderen Seite bekommen diese Kunstwerke von Anselm Kiefer durch diese 3D-Technik, die wirklich sehr gut eingesetzt ist, auch wenn Blenden sehr komplex, sehr leicht und gut gedreht ist das alles. Diese Kunstwerke bekommen selbst nochmal eine neue Dimension. In ihnen spiegelt sich nochmal ein anderer Terror, ein anderes Grauen wieder. Also man kann Anselm Kiefer durch diese 3D-Technik, seine Kunst vor allem, nochmal neu entdecken. Aber was ich wirklich spannend fand, ist, dass Wim Wenders sich ja auch selbst befragt. Beide sind Jahrgang 1945. Und da ist ja die Frage, wie hältst du es eigentlich mit der Geschichte? Wim Wenders war einer, der weggefahren ist, nach Amerika, nach Japan, nach Brasilien. Er hat ein anderes Leben, eine andere Freiheit nach 45 gesucht. Er hat Opas Kino gestürzt, aber dann in der Welt seine Reise angetreten. Und Anselm Kiefer blieb. Und ich hatte das Gefühl, dass Wim Wenders das verstehen möchte, wie jemand geblieben ist und gefragt hat, ich will über das Grauen sprechen, ich will es auf die Leinwand packen.
Also insgesamt ein guter, ein interessanter Film, ja?
Ja, definitiv. Es ist für Wim Wenders sowieso, der auch ein großer Dokumentarist ist, nochmal eine andere Ebene, die er hier erreicht. Es ist so kein Porträt eines Künstlers, distanzlos, wie es manchmal bei ihm so ausläuft, voller Liebe zu dem Menschen. Hier ist auch Kritik da, hier ist auch Angst da, hier ist auch ein Abtasten da. Das hat mir sehr gut gefallen.
So viel also zu Anselm von Wim Wenders, ein Film, der außer Konkurrenz läuft in Cannes. Aber es gibt ja auch schon erste Kandidaten im Rennen um die Goldene Palme, zum Beispiel Monster, das ist ein japanischer Film, der ja vorab schon so ein bisschen gehypt wurde, Patrick Welinski, oder?
Ja, genau, richtig. Zum einen ist es ein Film von Hirokazu Koreeda, der große Meisterregisseur aus Japan, der schon Cannes auch gewonnen hat. Zum anderen ist das wohl der letzte Film, für den der große japanische Komponist Sakamoto die Musik geschrieben hat, bevor er in diesem Jahr vor ein paar Wochen ja gestorben ist. Und dieser Film ist auch deshalb so interessant, weil er uns wieder reinwirft in die japanische Wirklichkeit. Und dieser Regisseur erzählt ja eigentlich immer von Familien, auch von Alternativfamilien. Und das ist ein großes Erfolgsrezept letztendlich. Und Monster ist die Geschichte von zwei Familien, die sich durch einen großen Brand in Tokio immer wieder begegnen. Der Film erzählt auch erinnernd an Kurosawas Rashomon aus drei verschiedenen Perspektiven diese Geschichte. Die Mutter, ein Lehrer, dem vorgeworfen wird, das Kind zu schlagen und dann letztendlich die Perspektive des Kindes. Und am Ende sehen wir hier eigentlich nur ein Porträt von Familien im Zerbrechen, von Trauer, von Müttern, die versuchen, das Beste für ihre Kinder zu tun, aber in dem Moment machen sie alles nur noch schlimmer, von Lehrern, die das auffangen wollen und dann selbst ins Feuer von Vorwürfen geraten. Es ist ein Film, der es einem nicht leicht macht. Alle Figuren sind irgendwie verständlich in ihrem Handeln und am Ende bleiben irgendwie die Kinder, die versuchen, in unterschiedlichen Erdrutschen und Feuerbällen sich da irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Es ist ein trauriger Film, ein melancholischer Film, der aber durch diese komplexe Art der Narration, dieser Netzwerknarrative mir schon imponiert hat, wie man von heute erzählen kann, von Einsamkeit. Das ist auf jeden Fall ein fantastischer Film.
Ja, und dann gab es noch Jeunesse. Das ist der einzige Dokumentarfilm, der im Wettbewerb läuft. Es geht um Textilarbeiter in China. Ist wohl auch eine Langzeitdokumentation und ist vermutlich auch düster, oder?
Ja, es ist düster. Es ist auf jeden Fall ein gigantisches Projekt. Es ist der erste Teil einer auf drei Teile angelegten Trilogie und alle Filme dauern so um die 4 Stunden. Der, den wir heute gesehen haben, 3,5. Und Wang Bing, der Regisseur, hat 5 Jahre lang in einer Stadt Jili in China gefilmt, einer Provinz mit rund 300.000 migrantischen Arbeitern. Und die meisten arbeiten in sogenannten Sweatshops. Also sie stellen Klamotten her, sie nähen sie zusammen, Thermohosen, Pullover. Und das sehen wir in einer unglaublichen Reihenfolge. Die Menschen sitzen immer an Nähmaschinen, so 20 Leute nebeneinander. Es sind so ganz kleine Läden, also so kleine, ja, fast schon Kleinunternehmen, maximal 30 Mitarbeiter. Und wenn man da so drin sitzt mit diesen jungen Leuten, die sind alle 22, 23 Jahre alt, merkt man, dass sie erstmal natürlich Lust haben auf Beziehung, auf Liebe und gleichzeitig dieses Involviertsein in ihrem Arbeitskontext, also auch Geld verdienen, zu wenig Geld verdienen, sich organisieren, damit der Patron, dem der Laden gehört, einem mehr Geld gibt, dass das dieses Leben eigentlich bestimmt. Und der Titel Jugend, der klingt so leicht locker und offen auf Zukunft, aber wenn man da drin sitzt, hat man das Gefühl, dass diese jungen Menschen eigentlich ein ganz anderes Leben leben und irgendwie gefangen sind auch zwischen dieser Arbeit und Wünschen, die sich wahrscheinlich nie erfüllen werden.
Hat denn der Chinese oder chinesischstämmige Regisseur Wang Bing einen anderen Blick auf diese Textilproduktion in Asien als wir Europäer?
Ja, definitiv. Und es könnte auch irritieren, weil diese Menschen, die dort arbeiten, es ist keine Armutsausbeutung. Die sind auch nicht gezwungen, da zu arbeiten. Die machen das zum Teil gerne und sie verdienen auch übrigens nicht schlecht. Ne? Es wird immer wieder, wenn es ums Falschen geht, dass man jetzt für diese Thermohose 5 Yuan mehr haben möchte als sonst. Also sie sind sich auch ihres kapitalistischen Statuses sehr bewusst, nicht wahr? Und trotzdem merkt man auch so eine Ausweglosigkeit dahinter. Sie empfinden sich nicht als Opfer, das sagen sie immer wieder. Sie haben Träume, sie haben Beziehungen, es geht um Schwangerschaften, es geht um den Stress, der damit verbunden ist. Und das erlaubt wirklich einen Anblick auf diese, ja, wie soll man sagen, an dieses Milieu. Und das hat dieser Film gerade durch seinen immersiven Charakter, durch diese 3,5 Stunden noch viel vertieft. Also man kann sagen, auch das ist ein Film in 3D, obwohl er nicht in 3D gedreht worden ist.
Patrick Wilinski über die Premieren bei den Filmfestspielen von Cannes. Und wir halten Sie natürlich auch weiterhin hier bei Fazit auf dem Laufenden. Josephine Baker ist eine der Ikonen aus den 1920er Jahren. Auf der Bühne machte sie das Publikum verrückt. Ihre Auftritte in den Pariser Kabarets müssen Erdbeben geglichen haben. Und später wurden ganze philosophische Abhandlungen über ihre ekstatischen Bewegungen und auch die Ekstase, die sie auslösten, geschrieben. Ebenso wie die Rassismen, in die sie sich als Woman of Color fügte, um später gegen den Rassismus selbst zu kämpfen. Die Bundeskunsthalle in Bonn widmet Josephine Baker nun eine Ausstellung für Fazit gesehen von Sabine Oelze.
Josephine Baker wirkt wie in Ekstase, wenn sie tanzt. Zuckende Körperbewegungen, Gliedmaßen schnellen clownesk wie von ihr abgetrennt in die Höhe. Mit ihren Augen schielt sie bis zur Entstellung. Mehr Kontrast zum klassischen Kanon geht nicht, vor allem weil sie dabei fast nackt im Bananenrock oder oben ohne auftritt. Josephine Baker, um zur Ikone zu werden, musste sie einiges in Kauf nehmen. Sie startete ihre Karriere als erotisch-exotische Projektionsfläche. Heute rüttelt dieser offene Rassismus auf. Kuratorin und Josephine Baker-Biografin Mona Horncastle.
Der Zeitgeist in den 1920er Jahren in Paris war nun mal einer, der eine ganz große Afrika-Begeisterung hatte und eine Exotismus-Begeisterung ganz grundsätzlich. Da galt aber exotisch als aufregend und neu und erstrebenswert auch. Aus unserer Perspektive heute inakzeptabel, absolut sexistisch und rassistisch.
Die Ausstellung in der Bonner Bundeskunsthalle betont genau diese Mischung aus Selbstermächtigung und Selbstinszenierung. In St. Louis, wo sie 1906 geboren wird, herrscht strenge Rassentrennung. Josephine Bakers Showtalent bringt sie über New York nach Paris. Mitten hinein in die Année Folle, die verrückten 20er Jahre. 19-jährig stellt sie mit ihrer Revue Nègre alles auf den Kopf. Beinahe über Nacht wird sie zum Bühnenstar. Alle wollen sie sehen. Filmausschnitte zeigen ihre Auftritte in den einschlägigen Clubs von Montmartre. Künstler wie Paul Klee hielten ihre charakteristische ovale Kopfform und ihren Bob mit Wasserwelle in Zeichnungen fest. Alexander Kolder fertigte Skulpturen an.
Wenn man es mal runterbricht, eine Afroamerikanerin, die der Segregation in den USA entkommen ist, steht auf einer Bühne und trägt das Symbol für ein naives Afrika-Bild um die Hüften, nämlich die Bananen, Gleichzeitig tanzt sie aber Tanzschritte, die ihre Wurzeln in den Südstaaten haben und im Sklaventum. Also das ist eine Melange aus vielen klischeehaften Abziehbildern, die sehr unkritisch miteinander vermengt wurden. Aber auch das ist, es waren die verrückten 20er.
Josephine Baker ist ein Paradox. Zuerst bedient sie die Klischees, setzt sie gezielt ein, um sie dann hinter sich zu lassen. Ihr erster Ehemann, der Italiener Pepito Abatino, entwickelt für sie eine Merchandising-Serie. Baker Skin oder Baker Coiffure schlagen ein wie eine Bombe. Josephine Baker streift die frühen Klischees, mit denen sie anfangs spielt, in den 30er Jahren ab. Sie singt in der Oper, tanzt wie eine Ballerina. Auch modisch wird sie zur Ikone, bis heute. Auf einem Monitor läuft die Haute Couture Show von Dior 2023. Die Models sehen aus wie Doppelgängerinnen von Josephine Baker. Im Zweiten Weltkrieg verwandelt sich die erste schwarze Bühnenikone dann zur Aktivistin. Erst geht sie in den Widerstand gegen die Nazis und, als sie in Afrika zur Unterhaltung der US-Truppen auftritt, beginnt sie sich zu politisieren.
Weil sie zwei Vorstellungen hätte geben sollen. In Afrika als Afroamerikanerin, und zwar erst für die weißen GIs auftreten und dann für die schwarzen GIs auftreten. Und da hat sie sich schlicht geweigert. Das war für sie ein Erweckungsmoment. Da hat sie auch gemerkt, welche Macht sie aus ihrer Popularität ziehen kann.
Nach Kriegsende geht sie auf Tournee und ist geschockt. An der Segregation in den USA hat sich nichts geändert. Kämpferisch setzt sie sich jetzt für die schwarze Bürgerrechtsbewegung ein. Am 28. August 1963 hält die 60-Jährige an der Seite von Martin Luther King beim Marsch auf Washington eine ikonische Rede.
You are a united people at last, because without unity there cannot be any victory.
Ihr seid ein vereintes Volk und ohne Zusammenhalt kann es keinen Sieg geben, ruft sie in die Menge. Auch privat setzt Josephine Baker Zeichen. Sie adoptiert 12 Kinder aller Nationalitäten und Religionen. 4 Tage vor ihrem tödlichen Schlaganfall 1975 lässt sich Josephine Baker noch einmal vom Pariser Publikum bejubeln. Die Ausstellung in Bonn vermittelt mit Hilfe von Fotos, Kostümen und Filmausschnitten ihren Kampfgeist, ihr Bühnentalent, ihren Humor. Josephine Baker ist das Paradebeispiel des Empowerments, der gelebten Gegenkultur. Daran kann nicht genug erinnert werden.
Sabine Oeltze über die Ausstellung Josephine Baker Freiheit, Gleichheit, Menschlichkeit. Zu sehen in der Bundeskunsthalle Bonn bis zum 24. September.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christian Neugebauer.
Ein bekannter islamischer Prediger hat im Iran die Hinrichtung der Schauspielerin Taraneh Ali Dousti gefordert. Wie die Zeitung Scharh auf Twitter berichtete, bezichtigte der schiitische Geistliche Hamid Razai die Künstlerin auf Telegram einer staatsfeindlichen Haltung und bezeichnete sie als wilde Kriminelle. Die 39-Jährige hatte zuvor auf Instagram ihre Solidarität mit 3 Demonstranten bekundet, die hingerichtet werden sollen. Ali Dousti ist eine der erfolgreichsten iranischen Schauspielerinnen und war im Zusammenhang mit den Protesten selbst inhaftiert. Ein Istanbuler Gericht hat Haftbefehl gegen den Journalisten Deniz Yücel erlassen. Das teilte die Schriftstellervereinigung PEN Berlin mit, deren Co-Sprecher Yücel ist. Demnach wird ihm Verunglimpfung des türkischen Staates und der türkischen Nation sowie Beleidigung des Staatspräsidenten vorgeworfen. Der Autorenverband sprach von einem Skandal. Sowohl das türkische Verfassungsgericht als auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hätten festgestellt, dass alle Texte, die Yücel zur Last gelegt wurden, von der Presse und Meinungsfreiheit gedeckt seien. Yücel hatte als Auslandskorrespondent für die Welt in der Türkei gearbeitet, bis er im Februar 2017 wegen seiner Artikel festgenommen wurde. Er saß dort ohne Anklage ein Jahr in Untersuchungshaft, bevor er freikam. Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat in Paris 64 Werke neu in das Weltdokumentenerbe Memory of the World aufgenommen. Aus Deutschland stammen dabei die mitteldeutsche Lied- und Spruchdichtungssammlung Codex Manesse und Dokumente zur Geschichte des Händlerverbunds Hanse. Neu im Register sind auch Handschriften aus der Hofschule Kaisers Karl des Großen sowie der Beheim-Globus. Er wurde 1942 für einen Nürnberger Kaufmann gefertigt und gilt als ältester Globus der Welt. Generaldirektor Daniel Hess vom Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.
Als er fertig war, war er schon überholt. Er entsteht genau zu der Zeit, als Kolumbus auf den Bahamas landet, Amerika entdeckt, was wir so bislang gesagt haben. Und er zeigt ein Weltbild in wirklich einem absolut grundlegenden Wandel.
Daniel Hess, Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg. Ebenfalls ins Weltdokumentenerbe aufgenommen wurden der Dokumentarfilm Shoah von Claude Lanzmann und die gesammelten Werke des Sufi-Meisters Rumi.
Die 18. Ausgabe der Architekturbiennale in Venedig, die beginnt am Samstag. Aber eigentlich hat sie auch schon begonnen, nämlich mit der Preview. Wir haben gestern auch hier bei Fazit darüber berichtet, eine Architekturbiennale, bei der Afrika im Mittelpunkt stehen soll, was auch damit zu tun hat, dass die Leiterin dieser Biennale, Leslie Locko, ghanaische Wurzeln hat. Und Demos Mwoko, ein nigerianischer Architekt, er bekommt am Samstag den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk in Venedig. Ja, zu lange haben wir diesen Kontinent ignoriert, auch was die Architektur betrifft. Immerhin wird in Afrika in Zukunft am meisten gebaut werden und man darf gespannt sein, wie der Klimawandel sich dort auf das Bauen auswirken wird. Philipp Meuser ist im Studio. Er hat in seinem Verlag Dom Publishers vor einiger Zeit auch einen Architekturführer Afrika veröffentlicht. Guten Abend erstmal.
Frau Schwarz, guten Abend.
Wenn man vom Bauen in Afrika spricht, muss man ja vielleicht auch erstmal fragen, wer da eigentlich baulich aktiv ist. Also zum Beispiel die Großprojekte der Chinesen.
Wir haben große Projekte von den Chinesen, vom chinesischen Staat, die gerade realisiert werden, teilweise auch schon realisiert sind. Große Infrastrukturprojekte, Bahnlinien, große Hafenanlagen, Flughäfen werden gebaut, überall im Kontinent. Es gibt kaum ein Land in Afrika, was nicht mit dem chinesischen Staat zusammenarbeitet.
Und haben diese Projekte es auch in Ihren Architekturführer geschafft oder haben Sie die lieber weggelassen?
Wir haben uns auch mit diesem Phänomen befasst, mit diesen großen Infrastrukturprojekten, die ja auch politisch hochinteressant sind. Also es gibt immer diese Finanzierungsmodelle in Anführungszeichen, dass die afrikanischen Staaten gar nicht mit Geld bezahlen, sondern sie zahlen mit Rechten, mit Schürfrechten, mit Ressourcen, die sie zur Verfügung stellen, die dann vom chinesischen Staat oder von Firmen aus China dann auch genutzt werden können. Also diese Art Kuhhandel ist es. Das Ganze immer unter dem Gesichtspunkt oder unter dieser Prämisse, dass jeder afrikanische Staat, der mit den Chinesen zusammenarbeitet, dann diese Ein-China-Politik auch unterstützen muss.
Es gibt inzwischen ja auch ein paar Architekturstars aus Afrika, David Ajayi zum Beispiel oder Francis Carré, aber sie sind vermutlich nicht stellvertretend für das, was auf dem Kontinent baulich passiert, also auch jenseits von chinesischen Großprojekten.
Ja, sowohl Ajayi als auch Carré sind ja beides Vertreter, die ja zwischen den Welten hin und her reisen. Klar haben sie afrikanische Wurzeln, sie arbeiten auch in Afrika. Aber sie sind bekannt geworden, auch vor allen Dingen in Europa oder auch in den USA, weil sie dort auch Projekte gemacht haben. Und ich glaube, diese Menschen oder zumindest diese Vertreter, diese Architekten, die zwischen den Welten hin und her reisen, und Leslie Locko ist ja auch so eine Vertreterin, ja, die helfen uns in Europa, ein besseres Bild von Afrika auch zu bekommen. Gleichwohl muss man aber auch sagen, es ist nicht der Normalfall, dass afrikanische Architekten zwischen Europa, den USA und Afrika hin und her reisen. Das können sie sich finanziell nicht leisten. Sie sind auch gar nicht so ausgebildet. Man muss also wirklich sehen, wenn man sich mit afrikanischer Architektur auseinandersetzt. Wir sprechen im Westen immer von dieser akademischen Architektur. Und in Afrika haben wir das nicht. Es gibt wenige Architekturschulen. Es gibt zwar welche, es gibt über 30 Architekturschulen in ganz Afrika. Das ist aber gemessen an der Gesamtbevölkerung ein verschwindend geringer Prozentsatz. Und ich sage immer, das ist auch das, was ich immer wieder auch wahrnehme bei den Reisen durch Afrika. Egal, wo sie hinkommen, sie haben in jeder Familie, in jeder kulturellen Gruppe, in jeder sozialen Gruppe haben sie Menschen. Die sind keine ausgebildeten Architekten in unserem Sinne. Das sind aber Bauleute, um das jetzt mal vereinfacht zu sagen. Die wissen ganz genau, wie sie mit den lokalen Materialien, mit den Arbeitern vor Ort, die wissen, wie sie bauen können, was sie auch können. So zu bauen und dann etwas für die Menschen vor Ort zu schaffen, das ist, glaube ich, ein ganz großes Vermächtnis, was uns vielleicht bei uns in der akademischen Ausbildung manchmal auch so auch aberzogen wird.
Liegt darin vielleicht auch eine Antwort für das Bauen, für die Zukunft, für den Klimawandel und für alle diese Herausforderungen, die da auf diesen Kontinent auch zukommen? Oder ist es schon wieder auch so eine romantisch verklärte europäische Sichtweise?
Wir müssen davon ausgehen, dass Afrika in der nächsten Generation die urbane Bevölkerung verdoppeln wird. Da sprechen wir von 400 Millionen Menschen, die vom Land in die Stadt ziehen. Also inklusive der Stadtbevölkerung, die sich natürlich auch irgendwie vergrößert. Damit das Problem, dass die meisten Menschen, was man auch akzeptieren muss, jeder will sich irgendwie ein Haus bauen und das Ganze wird eben auch viel mit Zement und mit Beton stattfinden. Und da haben wir das nächste Problem. Wir im Westen reden immer davon, dass wir Alternativen finden müssen zum Bauen mit Beton. Wir fangen an, mit Lehm zu bauen, mit Stroh zu bauen, mit zirkulärem Bauen neue Architektur zu erfinden. Wir können ja jetzt nicht wieder als Europäer sagen, ihr in Afrika, ihr dürft das nicht machen, sondern wir müssen einfach nur gucken, was können wir von den Afrikanern auch lernen. Und wenn ich durch Afrika reise, sehe ich immer wieder, dass die Menschen aus der Not heraus, sie verwenden Materialien wieder, sie haben einen einfachen Standard und sie sind sehr, sehr kreativ. Und da sage ich jetzt nochmal, das ist das, wo wir wirklich lernen können von afrikanischen Architekten und von afrikanischen Bauleuten, einfacher zu bauen, von den Standards auch mal runterzugehen und trotzdem auch kreativ zu bleiben.
Ja, und damit sind wir ja dann vielleicht auch bei Demas Nwoko und dem Goldenen Löwen. Also der Mann, der Architekt, Designer und Künstler ist, aus Nigeria stammt und ja auch immer politisch, gesellschaftlich sich sehr stark engagiert hat, ne?
Ja, Nwoko, der steht sehr stellvertretend für afrikanische Architekten beziehungsweise für diese Bauleute. Er ist ja von Hause aus eher ein Künstler, hat nie Architektur studiert. Und als junger Mann, 35 war er, hat er den Auftrag bekommen, eine Kapelle zu bauen, die Dominikanische Kapelle in Ibadan, das ist im Westen von Nigeria. Und dort hat er dann über 3 Jahre lang diese Kapelle errichtet, ein Kirchenbau. Man muss sich das vorstellen, ein Sakralbau mit einer Natursteinfassade, auch ein Betonbau. Und er hat dann verschiedene Kreuze genommen, hat diese Kreuze wie so Fenster, tanzende Fenster in die Fassade reingesetzt, was eine unheimlich kreative Herangehensweise auch ist, eher skulptural. Man sagt ja auch, er ist der Antoni Gaudi von Westafrika. Und das ist etwas, was ich auch sehr schätze, sicherlich auch ein Verdienst von Leslie Locko, dass ein solcher Mensch jetzt ja mit einem Preis bei der Biennale für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Das hilft uns in Europa ganz besonders wieder nach Afrika zu schauen, denn die Biennale ist ja ein Produkt westlicher Kultur. Alle wichtigen Architekten fahren dorthin, zeigen sich, wollen gesehen werden, treffen andere Architekten. Also ein sehr elitärer Verein ist das Ganze. Ich glaube, das tut uns wirklich mal gut, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen.
Sagt der Architekt und Verleger Philipp Meuser über das Bauen in Afrika und Demos Nwoko, den diesjährigen Gewinner des Goldenen Löwen von der Biennale in Venedig, für sein Lebenswerk. Seit über 40 Jahren publiziert der Schweizer Verlag Edition Moderne Comics. Er ist damit der älteste unabhängige Comicverlag im deutschsprachigen Raum. Hier erschien unter anderem Marjan Satrapis Geschichte Persepolis, einer der großen Meilensteine in der Comickunst der Nullerjahre. Nicolas Mahler, Joe Sacco und unzählige andere Zeichner gehören zu den festen Größen. 2021 wurde Edition Moderne noch zum Schweizer Verlag des Jahres gekürt, doch jetzt steht der Verlag offenbar kurz vor der Pleite und hat sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewendet. Ich sprach mit Marie-France Lombardo, die die Verlagsleitung zusammen mit 2 Kollegen 2019 übernommen hat. Guten Tag, Frau Lombardo.
Guten Tag.
Was ist denn los bei Ihrer Edition Moderne?
Ja, also wir befinden uns seit einigen Monaten in einer herausfordernden Situation, und zwar wir sind in finanzieller Not und brauchen Unterstützung, und aus diesem Grund haben wir dieses Crowdfunding lanciert. Und der Kern der Herausforderung, der Hauptgrund ist, dass wir seit dem Generationswechsel im Verlag, also eben seit circa 3 Jahren, uns in einem Transformationsprozess befinden. Und Transformation braucht ja immer Zeit und Ressourcen. Und diese Zeit und Ressourcen, also damit meine ich vor allem finanzielle Ressourcen, aber auch Arbeitszeit, die wir quasi neben dem Alltagsgeschäft leisten mussten und immer noch leisten.
Und wir sind ja auch sehr wenige Menschen, ne, die den Laden schmeißen.
Wir sind tatsächlich sehr wenige Menschen. Also ich und meine 2 Co-LeiterInnen, also Julia Marti und Claudia Barandun. Und dann haben wir noch Manuel Bär, unser Azubi. Aber wir sind eigentlich, das ist das Kernteam. Und dann arbeiten wir mit einer Auswahl an externen MitarbeiterInnen. Aber das Kernteam des Verlags sind wir 3 plus Azubi, das stimmt so.
Sie haben ja auch ein komplettes Relaunch gemacht, sehr mutig, sehr gelobt. Wie haben sich denn die Verkaufszahlen in den letzten Jahren entwickelt?
Das ist tatsächlich sehr interessant, dass wir eigentlich bei den Geschäftsjahren, sagen wir so 2020 bis 2022, ziemlich stabile Verkaufszahlen ausweisen können, die sogar zum Teil die gestiegene Produktionskosten fast kompensieren konnten, aber eben nicht den Arbeitsaufwand, der dafür nötig war und ist. Und das ist, glaube ich, wirklich der Kern des Ganzen.
Ihr Gehalt, kann man sagen, ja?
Der Aufwand in der Arbeit, beziehungsweise eher die Arbeit, die wir leisten, in den Überstunden, die wir unbezahlt leisten, das sind alles zeitliche und ökonomische Ressourcen, die wir quasi bis jetzt selbst stemmen konnten. Aber jetzt schaffen wir das wie nicht mehr. Wir sind deshalb in dieser Situation jetzt.
Sie haben von einem Transformationsprozess gesprochen. Wo soll denn die Reise mit Edition Moderne hingehen? Oder wo soll sie auch nicht hingehen?
Also bei uns geht es vor allem um eine Präzisierung der Programmation. Also unser Vorgänger und der Gründer des Verlags, David Basler, hat ja auch schon in seiner Zeit viele neue KünstlerInnen oder Comicschaffende veröffentlicht und sehr avantgarde gearbeitet. Wir wollen das weiterführen, haben vielen neuen AutorInnen eine Plattform gegeben, also viele Debüts veröffentlicht und den Akzent auch auf Diversity gesetzt in unserer Programmation. Also wir wollen auch unterrepräsentierte Stimmen in unserem Programm und sind an politisch und gesellschaftlich relevante Themen interessiert. Also wir machen quasi weiter, wo David Basler quasi aufgehört hat, aber wir wollen das ein bisschen präziser. Und wir sind in dem Sinne vielleicht etwas radikaler geworden, sowohl inhaltlich als auch formal. Es ist sicher so, dass sich sehr, sehr viel bewegt hat in der deutschsprachigen Comic-Landschaft. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit, was die Situation vor 20 Jahren war. Aber es ist natürlich immer noch eine relativ kleine Bubble, diese Welt. Und es ist ein Ziel von uns, unsere Leserschaft zu erweitern, nicht nur für Edition Moderne, sondern wirklich auch für das Genre Comic. Und auch hier, das ist Teil unseres Transformationsprozesses. Wir wollen uns wirklich für das Genre einsetzen.
Sie haben anfangs die Crowdfunding-Aktion schon erwähnt. 100.000 Schweizer Franken ist das Ziel. Innerhalb weniger Tage haben Sie ja über 50.000 schon einsammeln können. Wie weit kommt man denn damit?
Das Crowdfunding ist sicher ein großer Teil dieser Fundraising-Effort, die wir machen sind. Aber das kann ich auch ganz offen sagen, es ist nicht der einzige Weg, den wir versuchen. Also wir sind auch dran, Stiftungen anzuschreiben und zu bewerben für Stiftungsgelder. Aber es war uns auch sehr wichtig, die Community, also unsere Community, unsere LeserInnen einzubeziehen, um wirklich auch quasi damit argumentieren zu können. Also wie zu spüren, wie wichtig das Medium für unsere LeserInnen ist und mit ihnen in die Zukunft gehen. Also es ist wahrscheinlich eine Kombination aus diesem Crowdfunding und dann aus den Stiftungen, die uns eine Zukunft erlauben wird. Aber diese 100.000, eigentlich was sie machen, ist, dass sie uns Zeit schenken, um diese Transformation und diese schwierige Phase zu überbrücken und dann abzuschließen.
Ja, und diese über 50.000 Euro, die da in den letzten Tagen zusammengekommen sind, sind ja auch eine enorme Bestätigung, oder?
Ja, absolut. Es tut unglaublich gut, das auch so zu spüren. Wir hören auch von unterschiedlichen Leuten über Social Media, über Mails, über SMS. Also wirklich diese Liebe, die uns da erreicht, ist wirklich eben, wie am Anfang gesagt, überwältigend. Und es tut wirklich gut. Also es ist auch sinnstiftend irgendwie. Also man hat wirklich das Gefühl, aha, es gibt eine Resonanz und der Verlag und das Medium Comic ist vielen Leuten tatsächlich auch wichtig.
Marie-France Lombardo, eine von drei VerlagsleiterInnen der Edition Moderne, dem Schweizer Comic-Verlag, der finanziell etwas in der Bredouille steckt. Das Crowdfunding läuft noch bis zum 23. Juni auf der Website love.editionmoderne.ch. Danke für das Gespräch und viel Glück.
Vielen Dank Ihnen und vielen Dank dafür, dass ich hier sprechen durfte.
Und damit kommen wir zur Kulturpresseschau hier bei Fazit. Lotta Wieden hat die Feuilletons von morgen gelesen.
Es geht um Männer in den Feuilletons an diesem 19. Mai und zwar nur um Männer. Erfolgreiche vor allem, auch wenn etwa in der Süddeutschen Zeitung mit Elon Musk ein Winnertyp betrachtet wird, der nicht nur permanent provozieren muss, jüngst mit einer antisemitischen Anspielung, sondern dem auch etwas Selbstzerstörerisches anzuhaften scheint. Warum ist das so? Fragt SZ-Autor Philipp Bovermann. Was ist Musks Motiv? Seine Antwort? Es ist wohl genauso zynisch, wie es klingt, wenn Elon Musk Shitposting betreibt, wenn er ebenso gleichgültig mit antisemitischen Codes spielt, wie er alles Gute zum Muttertag postet, dann geht es ihm möglicherweise um nichts anderes als um Elon Musk. Nicht den realen Musk, sondern den Cyber-Musk, sein gigantisches, immer weiter wachsendes Online-Ich, dem linke Moralapostel, Sprachregulierer, Journalisten und andere, die ihn gelegentlich gern mal beim Wort nehmen wollen, Grenzen zu setzen versuchen. Was aber, wenn man zufällig über die Finanzkraft eines Kleinstaates verfügt? Dann, so Bovermann, kauft man sich, wenn alles nichts hilft, halt einfach die ganze verfluchte Plattform und schreibt die Regeln um, die einen im Weg stehen. Eigentlich, so Bovermanns Fazit, ist Elon Musk seit der Twitter-Übernahme derjenige, der die Weltmaschine aus Likes und Aufmerksamkeit und Politik und Memes kontrolliert. Tatsächlich aber ist es wohl andersherum. Wie ein Zuckersüchtiger, der sich eine Schokoladenfabrik gekauft hat, verbrennt draußen sein Imperium, während er in einem gigantischen Schokofondue badet. Der Wert von Twitter ist kollabiert, weil Werbekunden nicht zwischen Shitpostings und Hetze auftauchen wollen. Der Börsenkurs von Tesla ist eingebrochen. Alles geht in Rauch auf, weil Chaos Freiheit ist und Freiheit Reichweite bedeutet, weil es Likes bringt. Ersatzliebe. Und damit zu Helmut Berger, jenem österreichischen Schauspieler, der in Filmen wie Die Verdammten von 1969 oder Gewalt und Leidenschaft von 1974 glänzte und der am Mittwoch im Alter von 79 Jahren verstarb. Auf der Höhe seines Ruhms galt er als schönster Mann der Welt, schreibt Adriane Sack in der Welt, was man sich in seinen letzten Lebensjahrzehnten nur mit Mühe vorstellen konnte. Aufgeschwemmt, von Alkohol und Drogen stammelnd. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung ergänzt, als hätten die Götter ihn dafür bestraft, dass er das Inbild jugendlicher Schönheit war, sollte er tief fallen. Ein Sturz, den man sich kaum radikaler denken kann. Vom Inbegriff der Schönheit zum aufgedunsenen Trinker, vom Visconti-Star zum Kasperl fürs Trash-TV. Die Unsterblichen des Kinos sterben oft jung. Helmut Berger aber war dazu verdammt zu altern, bis jede Spur seiner göttergleichen Aura getilgt war. Da von Frauen weiter nicht die Rede ist, bleiben wir bei den Männern. Der Tagesspiegel berichtet über das Berliner Konzert von Ex-Pink Floyd-Mitglied Roger Waters. Fazit: Die Magie ist entwichen. Und Süddeutsche Zeitung wie Frankfurter Allgemeine plagen sich mit der, Zitat, doppelten Lesart des neuen Films Sparta von Ulrich Seidel, der dieser Tage in die Kinos kommt. Handelt der Film um einen in Rumänien gestrandeten Ingenieur und seinen pädophilen Neigungen nur von Pädophilie und Machtmissbrauch oder ist der Film selbst Produkt eines Machtmissbrauchs? Den Vorwurf des Spiegels, die kindlichen Darsteller und ihre Eltern wären nicht korrekt über die Handlung informiert worden, wies Seidel stets zurück. Man möge den fertigen Film erst gucken und dann urteilen. Aber so einfach ist es nicht, schreibt Philipp Bovermann in der SZ. Es laufen ja jetzt zwei Filme gleichzeitig, einer auf der Leinwand, einer im Kopf. Was aber das Thema des Films betrifft, sollte man eines nicht vergessen. Einen Pädophilen als Menschen und nicht bloß als Scheusal zeigen zu können, möglicherweise ist das der Nabokov-Test, ob die Kunst noch frei ist. Die Unvoreingenommenheit, die dafür nötig ist, habe viel mit dem Prinzip der Unschuldsvermutung zu tun. Ob dies auch bitte für jemanden wie Ulrich Seidel gelten könne?
Das war die Kulturpresseschau von Lotta Wieden und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.